predigt, möchte ich aus dem ersten Korintherbrief lesen, Kapitel 12, Verse 27 und 28. Und da steht, ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt, und drittens diejenigen, die andere im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftige helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben in der Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Und so lautet der Titel meiner heutigen Predigt: Christus, das Haupt unserer Gemeinde. Und wenn wir weiterlesen in Gottes Wort, dann sehen wir, dass ganz am Anfang von dieser Weltgeschichte Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und als Krönung der Schöpfung hat er den Menschen geschaffen, Adam und Eva. Wir lesen das im 1. Mose im Kapitel 2 im Vers 18. 1. Mose Kapitel 2 Vers 18. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also wir sind nicht gerne alleine. Wir sind gerne in Gesellschaft. Und wir sind ja mit Menschen zusammen auf dieser Welt. Inzwischen sind es so viele verschiedene Kulturen. Aber wir sind Menschen, die sündig sind und deshalb wir alle Vergebung brauchen. Vergebung durch unseren Herrn Jesus Christus. Das stellt uns alle auf die gleiche Ebene. Wir alle, jedes von uns, braucht Vergebung. Zusammen unter dem Kreuz bilden wir eine Gemeinde, Gottes Gemeinde. Und wenn wir die Schöpfung auch ganz genau betrachten, dann können wir erkennen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Wenn wir den Erlösungsplan genau studieren, können wir feststellen, dass Gott nichts dem Zufall überlassen hat. Er hat einen Plan A, etwas ist schiefgegangen, ein Plan B und so weiter. Also im Universum, im gesamten Universum sind Ordnung und Systematik erkennbar. Ordnung ist das Gesetz des Himmels. Und es sollte das Gesetz von Gottes Volk auf Erden sein. Folgerichtig ist Ordnung auch ein Wesensmerkmal seiner Gemeinde. Ordnung wird erreicht durch Prinzipien und Regeln. Prinzipien und Regeln, die die Gemeinde bei der Gestaltung ihrer inneren Angelegenheiten und ihren Auftrag, ihrer Mission für die Welt leiten. Um bei der Organisation und der Gemeindearbeit und im Dienst für den Herrn und im Dienst für die Menschen erfolgreich zu sein, sind Ordnung und Richtlinien notwendig. Die Heilige Schrift bestätigt das. 1. Korinther 14, Vers 40. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Und so ist auch unsere Kirche auch organisiert. Wir haben eine Weltkirchenleitung mit Sitz in Silver Spring, das ist in der Nähe von Washington in Amerika. Die Welt ist unterteilt in sogenannte Divisionen. Eine davon ist die Intereuropäische Division mit Sitz in Bern. in Unionen und Vereinigungen und natürlich das Wichtigste vom Ganzen, das sind die einzelnen Gemeinden. Und wenn wir die Weltkirche anschauen, und ich weiß nicht, ob diese Zahlen noch ganz aktuell sind, wir sind ja über 22 Millionen Gläubige, Adventgläubige, in über 1000 Sprachen, in über 92.000 Gemeinden auf dieser ganzen Welt verstreut, und es werden immer wieder mehr, vertreten in 212 Ländern. Wir haben 227 Spitäler, über 9.000 Primar- und Sekundarschulen und Universitäten, über 323.000 Angestellte in dieser Gemeinde, über 20.000 Pastoren, 16 Medienzentren und so weiter. Also über die ganze Welt hinweg organisiert. Ich habe verschiedene Institutionen erwähnt. Spitäler, Universitäten, hier ein Bild von Loma Linda, ein Bild vom Kanye-Spital in Botswana, da wo die Elefanten sind, in Nordkamerun, Kosa-Spital, aber auch in der Schweiz, am Genfersee, La Linière, das Medienzentrum in der Nähe von Darmstadt, in Deutschland. Die meisten von uns kennen vielleicht Hope TV. Und ich kann es natürlich nicht lassen, ADRA, mit all den vielen, vielen Projekten. ADRA, wir sind vertreten in ungefähr 112 Ländern auf dieser Welt. Das wechselt manchmal ein bisschen, je nach Situation in den verschiedenen Ländern. ADRA ist ja der humanitäre Arm von unserer Gemeinde. Oft sind wir in den Ländern bekannt durch ADRA. Da, wo die Projekte durchgeführt werden, da werden wir auch bekannt. Ich mag mich erinnern an eine Person, in Bürglen haben wir ja einen ADRA-Shop, der ist zwar jetzt umgezogen nach Sulgen, wir nennen ihn ADRA-Shop Thurgau, und da war eine Person, die ist da vorbeigefahren und sieht, ADRA, ADRA, das kenne ich doch von Peru. In Peru gibt es ADRA. Ah, da muss ich hineingehen. Eine Person, die ADRA gekannt hat, aus Südamerika. Leute aus der Ukraine. Ah, ich habe dort für ADRA gearbeitet. Ah, da bin ich gut aufgehoben. Einmal war ich auf der Autobahn unterwegs mit dem ADRA-Auto. Und jemand wollte mich überholen und dann ist er stehen geblieben auf der Seite. Ich bin langsamer gefahren, ist er auch langsamer gefahren. Ich habe gedacht, ja, möchte er jetzt überholen oder nicht? Und er hat immer so gemacht. Und auf das Zeichen hat er mir Zeichen gegeben, ich kenne ADRA. Nachher hat er mich dann überholt, ich habe ihm zugewunken und habe ich gesehen, es ist eine Autonummer aus Bosnien-Herzegowina. 1. Korinther 12. Verse 27 und 28 sagen uns ganz klar und deutlich, ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Das ist ja wunderbar, wenn wir einander ergänzen dürfen in verschiedenen Aufgaben. Der Sitz der Weltkirchenleitung heißt Generalkonferenz. Es gibt aber auch eine Versammlung, die heißt Generalkonferenz. Die findet normalerweise alle 5 Jahre statt. Und da kommen Delegierte aus der ganzen Welt zusammen, findet meistens in Amerika statt, weil wir nur dort die Gebäude finden, die so eine große Versammlung unterbringen können. Es sind ja dann nicht nur all die Delegierten, sondern es sind auch viele Besucher. Leute aus der ganzen Welt kommen da zusammen. Und oft sind es dann, das dauert jeweils 10 Tage, Und am zweiten Sabbat normalerweise sind um die 60.000 Leute beisammen. Das ist wunderbar, wenn 60.000 Leute zusammen sind, um Sabbat zu feiern und Lob preisen. Da gibt es dann auch die Paraden, all die vielen Länder, die einziehen mit ihren Fahnen und auch darbieten an den Abenden, was in ihren Gebieten geschieht. Nun, Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 2, da lesen wir, die Gemeinde ist ja dann gewachsen, die Urchristengemeinde. Paulus war ja der große Apostel, große Missionar. Und Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 2 sagt uns, da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringere Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinausziehen sollten. Das war sozusagen die erste Generalkonferenz, das erste Treffen, wo die Christen zusammenkamen und wichtige Dinge zu besprechen hatten, weil es Meinungsverschiedenheiten gab. Und da haben sie sich auch geeinigt und Dinge beschlossen. Apostelgeschichte, Kapitel 15, Verse 28 und 29. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Also, da geht es um Dinge, da wollten die einen anderen Gemeindeglieder eine zusätzliche Last auferlegen. Und das musste ausdiskutiert werden. Und Ellen White, eine der Gründerinnen unserer Kirche, schreibt in einem Buch Die gute Nachricht für alle auf Seite 115, um die Neubekehrten in ihrem geistlichen Wachstum zu fördern, waren die Apostel sorgfältig darauf bedacht, sie mit einer Ordnung zu schützen. Eine Ordnung, die dem Evangelium angemessen war. Überall, wo es in Likaonien und Pisidien Gläubige gab, wurden dementsprechend Gemeinden organisiert. In jeder Gemeinde wurden Verantwortliche bestimmt, sowie eine angemessene und zweckdienliche Ordnung eingeführt, damit alle Angelegenheiten, die das geistliche Wohl der Gläubigen betrafen, geregelt würden. Ja, die Gemeinde, die ist ja stark gewachsen, zahlenmäßig. Es gab immer mehr gläubige Christen, es gab immer mehr Gemeinden. Und da muss man auch ausdiskutieren, wie wir miteinander umgehen. Und ich sage immer, in meinem Beruf für ADRA, ja, da haben wir auch Dinge untereinander besprechen müssen und Abmachungen treffen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, schreiben wir auch auf, was wir abgemacht haben. Nicht, weil ich dir nicht traue, sondern damit ich persönlich noch weiß, was ich gesagt habe und was ich versprochen habe. Also, aus dieser Zeit heraus sind dann auch Dokumente entstanden, wo man die Dinge festgehalten hat und eine sogenannte Gemeindeordnung entwickelt hat. Die Gemeindeordnung ist nicht eine zweite Bibel. Sie hält ganz einfach fest, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns organisieren, damit kein Streit entsteht. Über allem steht Gottes Gesetz. Die 10 Gebote ist das Wichtigste. Und ja, im Laufe der Zeit hat dann diese Generalkonferenz, diese große Versammlung beschlossen, ja, immer wieder neue Änderungen hinzuzufügen, und im Bewusstsein, wie wichtig es ist für unser weltweites Werk, dass alles eben ehrbar und ordentlich zugeht, wie es im 1. Korinther im Kapitel 14 steht. Über allem steht Gottes Gesetz, die 10 Gebote, so wie wir sie aus der Heiligen Schrift entnehmen können. Und im Jahr 1946 gab es dann einen Beschluss von der Generalkonferenz, alle Änderungen und Neufassungen in der Gemeindeordnung bedürfen der Zustimmung durch diese Vollversammlung der Generalkonferenz. Also man konnte das nicht einfach irgendwo in einem kleinen Rahmen dann ändern und festlegen, so, jetzt wird es so gemacht. Und wir hören oft, ja, diejenigen, die da oben, die haben irgendetwas beschlossen. In unserer demokratischen Struktur haben wir Leute, die Ämter innehaben. Männer und Frauen, die administrative Verantwortung tragen. Und solche Leute werden gewählt. Aber da gibt es keinen Wahlkampf, so wie wir das im Moment erleben, im vergangenen Jahr in Amerika, jetzt in Deutschland, wenn Leute auftreten und einfach andere schlecht machen, damit sie selber dann ein bisschen besser dastehen. Da wird nicht gekämpft um ein Amt. Das geht ordentlich her und zu. Da wird ein Ernennungsausschuss bestimmt. Und diese Leute, die suchen dann die geeignetsten Leute für die verschiedenen Ämter. Die werden dann angefragt und von der Versammlung gewählt. Und so passiert das auch auf verschiedenen Ebenen. Es sind nicht die Leute da oben, die da oben. Sie sind Diener, Menschen, die vielleicht sogar eine weltliche Karriere geopfert haben, um unserer Gemeinde zu dienen. In unserer Gemeinde gehen wir nach dem göttlichen Prinzip. Leiter gleich Diener. Der Begriff Minister kommt ja aus dem Lateinischen, ministrare oder dienen, und bedeutet eben dienen. Leider geht das in der öffentlichen Welt verloren. Machthungrige Menschen kämpfen um die Ämter, um das Amt des Premierministers, um des ersten Dieners. Aber in einer Demokratie setzen Diener um, was die Demokratie, was eine Mehrheit beschlossen hat. Oft machen sich Menschen zu viel aus unserer Kirchenleitung, um jetzt nicht das Wort Personenkult zu gebrauchen. Und manchmal denken wir auch in weltlichen Maßstäben. In der Zeit, wo wir in Afrika gearbeitet haben, unter anderem auch in Kongo, damals war es noch Zaire, war 4 Jahre in Kinshasa stationiert, und der damalige Leiter der Generalkonferenz, Bruder Neil C. Wilson, hatte einen Besuch angekündigt im Kongo, in Kinshasa. Ich war dort verantwortlich für als Bautechniker, um Kirchen zu bauen. Und die Leitung der Union, die lag in den Händen von Einheimischen. Und mein Nachbar, der Feldsekretär von der Union, der hatte sein Haus gleich neben unserem Haus, bisschen in einem Außenbezirk von Kinshasa. Und ich habe durch ihn erfahren, dass Neil Wilson nach Kinshasa kommt. Und ich habe ihm gesagt, oh, ich würde ihn auch gerne begrüßen. Wann kommt er an? Er hat mir Datum und Zeit gesagt, ja, komm dann einfach an den Flughafen. Und wir sind dort eine ganze Delegation, um ihn zu begrüßen. Und ich war dann dort und die Einheimischen, die haben das erreicht, dass Bruder Wilson durch die VIP-Lounge geschleust wurde. Das war ein bisschen angenehmer, weil der Flughafen dort in Kinshasa war ein bisschen chaotisch, vor allem Zoll und Immigration. Und wir waren etwa 12 Leute dort, diese Begrüßungsdelegation. Ich habe gesehen, dass einer von den Beamten da mit einem amerikanischen Pass herumgerannt ist, um die Formalitäten für Bruder Wilson zu erledigen. Und wir haben immer noch draußen gewartet und da kommt der Feldsekretär von der Union zu mir und sagt, du, Jörg, bist du mit dem Auto hier? Ja, warum? Ja, wir haben eine große Limousine bestellt, um Neil Wilson herumzuführen in Kinshasa. Und die ist nicht gekommen. Könntest du ihn herumfahren? Wir haben einige Termine in der Stadt, ihn ins Hotel bringen, morgen wieder abholen, dann die verschiedenen Termine. Ich habe gesagt, ja, ich kann das machen, aber mein Auto ist schmutzig und damals hatte ich nur einen ganz kleinen Fiat Panda. Okay, ja, also, wir haben uns dann aufgestellt, da von der Türe eine ganze Reihe gemacht und am Schluss habe ich dann da meinen Fiat Panda hingestellt, Türe geöffnet da, so, dass es nach großem Empfang aussieht. Und der Immigrationsbeamte, der kam wieder zurück und der hat dann unsere Leute gefragt, ja, und wo ist eure Limousine? Ja, da. Wir haben eine Limousine bestellt, aber die ist nicht gekommen, jetzt müssen wir uns mit dem behelfen. Der ist fast nach hinten gekippt. Das gibt es doch nicht, dass der Weltkirchenbeamte da in einen kleinen Fiat Panda einsteigen musste. Gut, um die Geschichte kurz zu machen, Bruder Wilson ist dann erschienen an der Türe, wir haben ihn begrüßt, ich war dann am Schluss, habe ihn auch begrüßt und ihn eingeladen, da einzusteigen. Der Vorsteher der Division, damals Jakob Norti von der Afrika-Indien-Ozean-Division, ein Ghanese, der hat sich nach hinten gezwängt und habe Bruder Wilson angeboten, da vorne Platz zu nehmen. Nun ein großer Amerikaner in einem kleinen italienischen Fiat Panda drin. Das geht nicht so gut. Also seine Knie, die waren fast oben an der Windschutzscheibe. Wir sind dann eingestiegen und losgefahren und habe mich entschuldigt. Habe gesagt, ja, unsere Leute hätten eigentlich eine bequemere Limousine organisiert gehabt und jetzt müssen wir uns so behelfen. Und er hat gesagt, ja, weißt du, ich bin froh. Ich bin froh, dass ich mit dir fahren kann. Du arbeitest hier, wir arbeiten, wir gehören zusammen. Und ich bin froh, wenn man nicht so einen riesen Dampfdamm macht aus meiner Person. Also er war dankbar und ich denke, der liebe Gott hat dafür gesorgt, dass es nicht große Ausmaße annimmt. Der Fiat Panda konnte dann auch das Dach öffnen und Jakob Norte auf dem Hintersitz hat dann zum Spaß gesagt, sollen wir das Dach öffnen, dann kannst du aufstehen und den Leuten zuwinken wie das Papst. Aber davon haben wir dann abgesehen. Matthäus Kapitel 8, 23, Verse 8 bis 11, die sagen uns, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt euch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Und dieses Bild vom Dienen, das wurde ja komplett verfälscht. Im Universum, da gelten die Gesetze des Dienens. Nur so funktioniert eine Gesellschaft richtig. Ein respektvoller Umgang miteinander. Für den anderen da sein, dem anderen dienen, dass es dem anderen, meinem Gegenüber, Wohlergeht. Nun, wie war das mit der Demokratie? Unsere Kirche ist auch demokratisch organisiert. Das heißt, eine Mehrheit beschließt. Und das gilt dann. Ist nun, weil eine Mehrheit einen Beschluss fasst, das die Garantie, dass dieser Beschluss auch richtig ist? Nur weil eine Mehrheit sagt, so ist es? Was, wenn nicht? Und jetzt komme ich zurück in unsere Gemeinde. Wenn bei uns, hier in der Gemeinde, ein Beschluss gefasst wird, in einer Gemeindeversammlung, und wir denken, das ist nicht richtig, kämpfen wir dagegen an? Ich habe immer wieder mal erfahren, auch in meiner Arbeit in ADRA, eingebunden im weltweiten Netzwerk, in einer Position, wo man auch viel Verantwortung trägt, dass ich überstimmt wurde, dass ich auf der Verliererseite war, habe ich immer wieder mal feststellen müssen. Soll ich dann dagegen ankämpfen? Da gilt zuerst einmal der Maßstab der 10 Gebote. Ist da irgendetwas drin, das gegen die 10 Gebote verstößt? Wenn nicht, okay, dann wurde ich überstimmt, dann lag vielleicht etwas an meiner Idee, war da vielleicht etwas nicht richtig. Selbst wenn ich immer noch überzeugt bin, dass meine Idee die richtige war. Aber das Richtige war dann, mich zu fügen, mitzumachen, das Beste daraus zu machen, und oft wurde mir das zum Segen. Und ich habe immer wieder gesagt, und ich habe das jeden Abend gesagt, wenn irgendwelche Probleme, Meinungsverschiedenheiten da waren, lieber Gott, das Problem gehört dir. Ich gehe jetzt schlafen. Es ist dein Problem. Wenn der Beschluss falsch war, du kannst aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen. Du hast diese Eigenschaft. Die Geschichte von Jona ist das Beispiel dafür, dass Gott aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen kann. Die letzten Botschaften an der Generalkonferenz, auch von unserer Mitgründerin Ellen White: Wenn die Schatten satanischer Angriffe auf die Gemeinde fallen, sind 3 Dinge unerlässlich: anhaltendes Gebet, kindlicher Glaube und unerschütterliches Gottvertrauen. Gott freut sich, wenn seine Kinder sich gerade in Zeiten wachsender Bosheit ganz von ihm abhängig machen. Er hat doch verheißen, dass er seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, aus der Not herausreißen wird. Es mag sein, dass man lange Zeit von seinem Eingreifen nichts sieht, aber der Herr hält, was er verspricht. Wir sollten unser Augenmerk auf das richten, was in der Zukunft aus uns zukommen wird. Dächten wir daran, würden manche Streitigkeiten gar nicht erst aufkommen und dem Eigenwillen wäre der Boden entzogen. Wenn uns das nicht beeindruckt, was jetzt in unserer Welt geschieht, dann wüsste ich nicht, was sonst noch geschehen sollte, um uns daran zu erinnern, dass wir noch lange nicht getan haben, was wir vor Gottes Sache tun können und müssen. Und weiter, der Herr lässt uns sagen, dass die Anfänge unserer Bewegung dem ähneln werden, was bei der Beendigung des Werkes Gottes geschehen wird. Deshalb kann der Inhalt unserer Verkündigung jetzt nicht anders sein als vorher. Wir wollen und können die von Gott errichteten Stützpfeiler unseres Glaubens nicht einfach durch andere ersetzen und dem Verlangen nach einer neuen Organisation nachzugeben, würde auf die Abkehr von der Wahrheit hinauslaufen. Wir sollten nicht vergessen, dass es für Christus in dieser Welt nichts Wichtigeres gibt als die Gemeinde. Wie fehlerhaft und unvollkommen sie auch sein mag, er wendet ihr seine ganze Fürsorge zu und stärkt sie immer wieder durch den Heiligen Geist. Vertraut auf Gottes Führung, sagt der Gemeinde, dass der Herr sie trotz ihrer Schwächen und Fehler nicht aus den Augen lässt. Und zum Schluss, Matthäus Kapitel 18, Vers 20. Da, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wie schön ist es zu wissen, welch große Ehre ist es für uns. Gott ist hier mitten unter uns. Amen.